Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Ende war der Druck zu groß. Jens Spahn ist heute als Unionsfraktionschef zurückgetreten. Gegen ihn waren zunehmend Rücktrittsforderungen laut geworden, weil er und sein Mann die Hilfe einer Leihmutter in den USA in Anspruch genommen hatten. In Deutschland ist eine Leihmutterschaft verboten. Die CDU lehnt sie zudem ausdrücklich ab. In seinem Rücktrittsschreiben an die Fraktion erklärte Spahn, sein persönliches Glück sei mit seinem politischen Amt nicht vereinbar.
Ist dieses Bild, das am Mittwochabend eine große Debatte auslöst. Jens Spahn und sein Ehemann, Eltern eines Sohnes, geboren von einer Leihmutter in den USA. Dort erlaubt, in Deutschland verboten. Der Vorwurf Doppelmoral, es folgen Rücktrittsforderungen auch aus der CDU. Heute zieht Spahn Konsequenzen, teilt am Mittag mit: Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, darüber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zurücktrete. Der Kanzler und CDU-Chef reagiert. Merz teilt schriftlich mit: Die Entscheidung ist richtig und war unvermeidlich. Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut. Ich danke Jens Spahn für die Zusammenarbeit. In der Erarbeitung der großen Reformvorhaben der letzten Wochen war Jens Spahn eine wichtige Stütze der Koalition. Immer wieder hatten die Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD ihre zuletzt gute Zusammenarbeit betont. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann übernimmt nun vorübergehend das Führungsamt in der Unionsfraktion.
Ich glaube, dass er für sich selbst eben auch festgestellt hat, dass er diesen Widerspruch nicht wird auflösen können. Und deswegen ist es umso respektabler, da wirklich dann klar auch eine Entscheidung zu treffen wie die heutige.
Die Opposition spricht von einem überfälligen Rücktritt, auch weil Spahn in der Vergangenheit an vielen umstrittenen Entscheidungen beteiligt gewesen sei.
Das hat ja angefangen mit der gesamten Corona-Maskenaffäre, dann irgendwelche Spendendinner bei Ausgangssperren, dann der überteuerte Villakauf mit einer dubiosen Finanzierung einer Sparkasse, die nicht zuständig ist. Und dann geht das die ganze Zeit weiter.
Menschen spüren sehr genau, wenn persönliche Einstellungen und politisches Handeln so auseinanderklaffen. Da verliert man Vertrauen und Glaubwürdigkeit, das schadet politischen Akteuren.
Wer auf Jens Spahn als Fraktionschef folgen wird, ist noch unklar. CDU-Chef Merz erklärte, er werde in Abstimmung mit CSU-Chef Söder einen Vorschlag machen. Wann es dazu kommt, werde jetzt mit Partei und Fraktion abgestimmt.
Fragen wir nach bei Markus Preis in Berlin. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben für den Rücktritt von Jens Spahn?
Ja, ganz klar, vor allem der öffentliche Druck. Die Abgeordneten, die sind jetzt in der Sommerpause, die sind zu Hause. Die hören gerade an jeder Ecke immer wieder: Gelten für Politiker wie Jens Spahn nicht die gleichen Gesetze wie für uns alle? Also das war ein Riesenproblem für die Glaubwürdigkeit der gesamten CDU. Zweiter Punkt sind die Landtagswahlen, die anstehen. Eine ewige Diskussion über das Thema Spahn hätte den Wahlkampf noch schwieriger gemacht. Und drittens, der Kanzler hatte erkennbar auch keine Lust, selbst beschädigt zu werden. In Interviews in den kommenden Wochen zum Beispiel ständig Jens Spahn verteidigen zu müssen. Merz Umfeld hat heute übrigens in Berlin mitgeteilt, der Kanzler habe Spahn zum Rücktritt aufgefordert. Allerdings geschah das zu einem Zeitpunkt, wo der womöglich schon feststand.
Wie geht's denn jetzt weiter? Wer kommt als neuer Fraktionschef der Union in Frage?
Also da muss man tatsächlich vorsichtig sein. Niemand weiß das wirklich, aber es kursieren natürlich Namen. Immer wieder genannt wird Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister. Daneben auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Alexander Dobrindt von der CSU, derzeit Innenminister. Außerdem gibt es noch eine Reihe weiterer Namen, die allerdings deutlich seltener fallen. Ich nenne mal zwei Beispiele. Nina Waken, die Gesundheitsministerin, oder der bisherige Spahn-Stellvertreter in der Fraktion, Günther Krings aus Nordrhein-Westfalen. Aber nochmal, davon steht nichts fest. Vor allem Friedrich Merz und Markus Söder werden diese Frage jetzt diskutieren und auch überlegen, welche Umbauten sie dann noch in der Regierung auslösen wollen, wenn ein aktueller Minister zum Zuge käme.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Die politische Karriere von Jens Spahn begann früh. 1997 trat er in die CDU ein. 5 Jahre später wurde er als Abgeordneter in den Bundestag gewählt, mit 22 Jahren. Spahn profilierte sich schnell. Als Gesundheitsminister überstand er die Corona-Masken-Affäre.
Jens Spahn. Nicht viele Spitzenpolitiker in Deutschland haben so viele Skandale überstanden. Vor allem während seiner Zeit als Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie, als er diesen einen Satz prägte.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Verziehen hat ihm seine Partei etwa die milliardenschweren Maskenkäufe, die bis heute den Bundeshaushalt belasten. Ein Abendessen, trotz der damals geltenden Kontaktverbote. Der private Kauf einer millionenschweren Villa, deren Finanzierung Fragen aufwarf. Oder zuletzt die Treffen von Spahn mit dem Netzwerk des umstrittenen Tech-Milliardärs Peter Thiel. Spahn stand alles durch, galt schon früh als besonders durchsetzungsstark. Mit nur 22 Jahren wurde der Mann aus Nordrhein-Westfalen jüngster Abgeordneter für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
Aufgewacht als Abgeordneter mit einer neuen Aufgabe. Das ist erstmal ein neues Feeling. Wie es ausschaut, muss man erstmal die ersten 4 Jahre Oppositionsbänke drücken. Aber erstmal geht es für mich um die Aufgabe als Abgeordneter für diese Region. Und die darf ich anpacken.
Mit angepackt hat er. Stieß Kontroversen an, wie etwa zum Umgang mit der AfD. Gegner unterstellten ihm eine heimliche Nähe zu dieser Partei. Seit 2025 war Spahn als Fraktionsvorsitzender der zweitwichtigste Mann in der CDU hinter Friedrich Merz. In dieser Funktion galt er zuletzt als wichtige Stütze bei der Umsetzung der Reformpolitik der Bundesregierung. Spahn galt als machtbewusst, dem auch Ambitionen aufs Kanzleramt nachgesagt wurden.
Und zum Rücktritt Spahns sendet das Erste einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat die geplante Kürzung bei der Förderung kleiner Solaranlagen auf Hausdächern abgemildert. Wer im kommenden Jahr eine Anlage mit maximal 25 Kilowatt Leistung anbringt, soll 3 Jahre lang doch noch eine garantierte Einspeisevergütung bekommen. In den folgenden Jahren werden dann nur noch kleinere Anlagen gefördert. Bislang gab es eine Garantie für 20 Jahre. Reiches erster Entwurf sah vor, sie ganz zu streichen. In Baden-Württemberg ist ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn lebensgefährlich verletzt worden. Er stürzte bei Karlsruhe in voller Fahrt aus einem Regionalzug. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte ihn ein betrunkener Fahrgast nach der Ticketkontrolle angegriffen. Dabei stieß der Mitarbeiter gegen eine Tür, die sich aus noch ungeklärter Ursache öffnete. Der Fahrgast wurde im Zug festgenommen. Einen Haftbefehl lehnte das Amtsgericht jedoch ab. Zum Ausland. Seit mehr als 4 Jahren kämpft die Ukraine einen Verteidigungskrieg gegen Russland. Zuletzt mit Erfolgen, die auch auf dem Einsatz von neuen Technologien wie etwa Kampfdrohnen beruhen. Trotzdem ist Verteidigungsminister Fedorow von seinem Amt zurückgetreten. Für viele Ukrainer aber verkörperte er die Modernisierung der Armee. Seit Tagen nun gibt es Demonstrationen gegen die Regierungsumbildung.
Die Proteste hier in Kiew beginnen mit einer Schweigeminute für die Opfer des russischen Angriffskrieges. Auch anderswo im Land sind sie unterwegs. Hier Bilder aus Kharkiv von gestern. Dass Verteidigungsminister Fedorow von Präsident Zelensky zum Rücktritt gedrängt wurde, macht sie nach wie vor wütend. Wir Ukrainer und ich sind damit nicht einverstanden. Niemand hat uns erklärt, warum überhaupt und warum ausgerechnet jetzt. Der 35-jährige Fedorow hatte als Minister unter anderem eine transparentere Ausschreibung von Rüstungsaufträgen durchgesetzt. Das soll in Militär- und Wirtschaftskreisen nicht allen gepasst haben. Fedorow kämpfte entschlossen gegen Korruption. Zudem gab es einen Konflikt mit Armeechef Sirski. Immer mehr Demonstrierende fordern deshalb, dass auch der Oberkommandierende Sirski gehen muss. Sirski ist praktisch zu einem Symbol für die alte, konservative Herangehensweise geworden, also für die postsowjetische Armee, wie sie einmal war. Während Fedorow zu einem Symbol für alles Neue geworden ist, Drohnen etwa und digitale Technologie. Wie diese Strategie aussieht, zeigen Bilder heute aus der Nähe von Moskau, ein Logistikzentrum, ukrainischen Angaben zufolge zur Lieferung wichtiger Drohnenteile genutzt, steht in Flammen. Präsident Selenskyj spricht von einer Antwort auf die massiven russischen Angriffe der letzten Tage gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine.
Seit Tagen eskaliert der Konflikt zwischen den USA und Iran wieder. Auch in der vergangenen Nacht gingen die gegenseitigen Angriffe weiter. Nach eigenen Angaben beschoss die US-Armee militärische Ziele in Iran. Iranische Medien sprachen dagegen von Angriffen auf zivile Infrastruktur. Teheran reagierte mit Attacken auf mehrere Golfstaaten. Dabei wurden in Jordanien, nach US-Militärangaben, 2 Soldaten getötet. In Kuwait wurde laut Behörden eine Ölanlage getroffen. Mehr als 3 Wochen sind seit dem Doppelerdbeben in Venezuela vergangen. Die offizielle Zahl der Toten ist auf mehr als 5.000 gestiegen. Doch viele Menschen suchen noch immer nach vermissten Angehörigen. Die Aufräumarbeiten kommen kaum voran. Hunderte Häuser wurden zerstört. Für den Wiederaufbau hat der Internationale Währungsfonds jetzt fast 350 Millionen US-Dollar freigegeben. Ein Boxkampf unter Robotern zu sehen auf der Weltkonferenz für künstliche Intelligenz in Shanghai. Die Veranstaltung zeigt, wie wichtig China die Bereiche künstliche Intelligenz und Robotik nimmt. Der Wettkampf mit den USA um die Marktführerschaft in diesen Zukunftstechnologien hat längst begonnen. In Shanghai geht es aber auch um die Frage, was Roboter besonders gut können.
Einen starken linken Fuß hat der Messi-Roboter. Das ist aber schon alles. Technische Raffinesse eher Vorstopperniveau. Auf dem Fußballplatz soll aber auch nicht seine Zukunft liegen. Er soll mal als Begleiter für Kinder verwendet werden. Es handelt sich um einen Einsteigerroboter mit künstlicher Intelligenz. Noch wirkt einiges wie Spielerei, aber dank künstlicher Intelligenz gibt es viele Einsatzbereiche. Zur Messe stellt eine chinesische Firma ein leistungsfähigeres KI-Modell vor. Laut Unternehmensangaben reicht Kimi K3 fast an die US-Spitzenmodelle heran. KI ist in China allgegenwärtig. Lieferdienste planen punktgenau ihre Routen. Chatbots sind bei vielen Chinesen Ratgeber und Kummerkasten zugleich.
Weswegen jetzt gerade in den letzten Wochen eine neue Regulierung rauskam, dass irgendwie diese KI-Modelle und auch Roboter und auch Chatbots eben nicht eine emotionale Beziehung aufbauen dürfen.
Und zuletzt entschieden chinesische Gerichte, KI darf kein Grund für eine Kündigung des Arbeitsplatzes sein. Zugleich setzt China KI in den Mittelpunkt seiner Industriestrategie und will die Regeln global mitbestimmen. Wir sollten uns beeilen, einen globalen Ordnungsrahmen zu etablieren, der auf einem breiten Konsens beruht, damit diese Zukunftstechnologie einen großen Nutzen für den Menschen hat. In Shanghai vereinbarte China mit 28 Staaten, darunter Brasilien und Russland, eine engere Kooperation, um eigene KI-Standards abseits der USA zu setzen.
Chinas Ruf nach globaler Zusammenarbeit ist laut Beobachtern auch strategischer Natur. Peking sucht Partner, um seine KI-Produkte weltweit zu etablieren und damit auch die Vormachtstellung der USA zu brechen.
In Norwegen hat ein verheerender Großbrand ein ganzes Wohngebiet zerstört. Das Feuer war gestern Nachmittag in einem Wohnhaus in Drammen nahe der Hauptstadt Oslo ausgebrochen und hatte sich, angefacht von starkem Wind, schnell ausgebreitet. Mehr als 100 Wohnungen wurden zerstört, mehrere Menschen verletzt. Der Feuerwehr gelang es erst im Laufe des Tages, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 19. Juli.
Kühlere Nordseeluft verdrängt morgen die warme und feuchte Luft deutschlandweit. Heute Nacht lassen Schauer und Gewitter im Süden nach. Später zieht schauerartiger Regen vom Saarland über das südliche Rheinland-Pfalz bis nach Franken und Sachsen und verlagert sich morgen in den Süden. Von der Nordsee breiten sich Schauer und Gewitter auf die Nordosthälfte aus. Vom Westen bis in die Mitte ist es oft sonnig. Heute Nacht wird es in der Eifel am kühlsten bis zu 9 Grad. Morgen Höchstwerte von 18 Grad in Ostfriesland bis 26 Grad am Oberrhein. Am Montag Sonne, Wolken, zwischen Ostsee und Erzgebirge gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Die gibt's auch am Dienstag im Osten und Südosten und am Mittwoch von Norden her. Im Süden bleibt es noch trocken.
Auch die Tagesthemen heute um 22 Uhr mit Ingo Zamparoni beschäftigen sich mit dem Rücktritt von Jens Spahn und es geht ums Auswandern. Warum gerade junge Menschen Deutschland verlassen?